Herzlich willkommen zur 6. Folge Ankern mit. Heute zu Gast ist die Frau des Jahres, Jördis Frommhold, 39 Jahre alt und Chefärztin in der Medianklinik in Heiligendamm. Frau Frommhold hat täglich mit den Covid-Spätfolgen zu tun, leistet deutschlandweit Aufklärungsarbeit und ist einer breiten Öffentlichkeit bekannt geworden durch zahlreiche TV-Auftritte beim NDR, bei Markus Lanz oder auch Hart aber fair. Wir wollen heute wissen, wie bekommt man Beruf, Familie und Verantwortung unter einen Hut? Was sind die neuesten Trends in der Long-Covid-Forschung? Und wie verändert der Titel Frau des Jahres das Leben einer 39-Jährigen?
Hallo Herr Naumann, ich freue mich wirklich sehr, hier zu sein und bin ein bisschen aufgeregt.
Das geht mir auch so. Man hat nicht alle Tage die Frau des Jahres vor der Brust. Dementsprechend herzlich willkommen. Und ich möchte mit Ihnen direkt mal reinstarten in eine kleine Schnellfragerunde. Sind Sie bereit?
Absolut.
Erstes Urlaubsziel nach Corona?
Die Ostsee.
Rachen- oder Nasenabstrich?
Nase.
Tradition oder neue Erfahrung?
Neue Erfahrung.
Wer ist für Sie der Mann des Jahres?
Meiner.
Tee oder Kaffee?
Tee.
Dusche oder Badewanne?
Dusche.
Ihr letztes besuchtes Konzert?
Das Rammstein-Konzert in Rostock, allerdings als Notärztin.
Sie treffen Ihr 20-jähriges Ich und dürfen nur einen Satz sagen. Wie lautet der?
Mach weiter.
Rostock oder Lübeck?
Rostock.
Warum?
Weil wir den schöneren Hafen haben.
Gute Antwort. Sehr schön. Sie haben die Schnellfragerunde überstanden. Sehr gut sogar. Wir würden jetzt in den ersten Themenkomplex reingehen wollen. Mhm. Und da geht es erstmal um Ihre Erfahrungen mit Corona. Ein Thema, was ja nun noch sehr jung ist eigentlich, gerade wenn es um Forschung geht. Deswegen würde ich jetzt gerade mal auch so ein bisschen aktuell schauen. Was ist die wichtigste Corona-Erkenntnis der letzten Wochen für Sie?
Wir sehen einfach zunehmend, dass es nicht nur die Patienten betrifft, die mit Langzeitfolgen befasst sind, die jetzt einen akut sehr, sehr schweren Verlauf hatten, was ja zunächst erstmal auf der Hand liegen würde, sondern eben zunehmend auch Patienten, die leicht bis mittelschwere Verläufe hatten und auch vor allem noch relativ internistisch gesehen jung sind, zwischen 20 und 50. Und die haben wirklich zum Teil ausgeprägt auch neurologisch-kognitive Einschränkungen, vergessen Dinge, können keine vollständigen Sätze formulieren. Und da merken wir einfach, da müssen wir dranbleiben, da werden viele Patienten auf uns zukommen. Und in den letzten Wochen zeigt sich eben auch, dass es nicht nur junge Erwachsene sind, sondern tatsächlich auch zum Teil Kinder davon oder Jugendliche davon betroffen sein können. Und hier, gerade in dem Bereich, was Kinder- und Jugendmedizin anbelangt, ist jetzt nicht mein primäres Fachgebiet, aber da fehlt es einfach noch ganz, ganz viel an weiterer Forschung und auch zu gucken, wie viele Kinder sind denn betroffen. Was wir aber auch sehen, und ich weiß nicht, ob wir da gleich noch drauf eingehen, dass wir ja auch durchaus experimentelle Therapieansätze machen. Und da ist wirklich erfreulich, dass sich da auch Ergebnisse zeigen, die natürlich noch durch Studien evaluiert werden müssen.
Experimentell klingt experimentell, was heißt das?
Also, wir haben zum Beispiel eine radiologische Kollegin, die ist im Herbst letzten Jahres bei uns gewesen, war im August letzten Jahres erkrankt. Sportlich, dynamisch, keine Vorerkrankungen, hatte einen mittelschweren Verlauf und hatte dann zunächst erst, ging alles erstmal wieder voran und dann hat sie aber einen ausgeprägten Leistungsknick entwickelt und auch neurologische Einschränkungen. Sie konnte zum Beispiel keine Texte oder zwar Texte lesen, aber den Inhalt nicht verstehen oder zwei Strukturen, die auf den ersten Blick für einen gesunden Menschen völlig klar zu differenzieren sind, ob gleich oder nicht, kriegte sie nicht ad hoc auseinandergehalten. Und das ist natürlich für eine Radiologin, die sonst eigentlich Tumordiagnostik macht, wo es um kleinste Feinheiten geht, natürlich sehr erschreckend. Und diese Patientin hatten wir längere Zeit auch bei uns in der Klinik, haben danach auch noch eine weitere Therapieempfehlung gegeben. Sie ist nochmal neurologisch gesehen worden, auch neurologisch-psychologisch gesehen worden, war in der Charité, hat also wirklich viel durchgemacht, hat auch Therapieversuche mit Medikamenten, also Cortison, Immunglobulin und Immunsuppressiva bekommen, was alles nichts geholfen hat. Und dann haben wir experimentell eine Therapie in der Druckkammer versucht. Und man muss wirklich so die Euphorie da so ein bisschen dämpfen. Aber diese Patientin riecht wieder, die schmeckt wieder, die redet so schnell wie ich, die geht wieder arbeiten. Die Gedächtnisstörungen, Konzentrationsstörungen sind weg. Das ist natürlich jetzt erstmal nur eine Einzelfallbeschreibung. Und da muss man ganz, ganz groß aufpassen, dass wir da nicht zu viel Euphorie reinlegen in diesen Therapieansatz. Auf der anderen Seite können wir es uns einfach gerade in der Therapie von Long-Covid-Symptomen nicht leisten, mögliche Therapieansätze außer Acht zu lassen. Und dementsprechend bin ich ganz glücklich, dass wir jetzt eine Studie zusammen mit der Druckkammer in Wiesbaden und der Universität Kiel mit dem Institut für experimentelle Medizin und maritime Medizin starten und da wirklich eine Fallbeobachtungsstudie erstmal machen, ob es sich lohnt, dieses Thema weiter zu verfolgen. Aber man braucht einfach Studien, um das näher einschätzen zu können. Trotzdem finde ich, es ist ein total spannender Ansatz, auch aus der Reha-Medizin heraus.
Kurz zurück zu der Patientin. Sie haben erwähnt, sie hat sehr viele Schritte durchgemacht, um herauszufinden, warum sie diese Symptome hat. Gibt es da eine Diagnostik, klare Erkenntnisse, warum es dazu kommt, dass sie die Dinge nicht mehr auseinanderhalten konnte, dass es diese kognitiven Einschränkungen gibt? Konnte man da irgendwas herausfinden anhand von MRT-Bildgebung und Co.?
Leider ist es bei unseren Post-Covid-Patienten häufig so, dass die Umfelddiagnostik in den allermeisten Fällen unauffällig ist. Möglicherweise liegt es daran, dass man im MRT noch nicht sieht, weil das einfach noch zu früh ist. Manchmal braucht es ja auch ein bisschen, um sich in der Bildgebung zu verfestigen. Was wir aber schon sehen, dass wir vermehrt Patienten haben, die Autoantikörper bilden nach einer Covid-Infektion. Also nicht nur die guten Antikörper, sondern eben auch Antikörper, die sich gegen körpereigene Strukturen wenden. Und das ist nicht so ganz ungewöhnlich. Das gibt es bei anderen Viruserkrankungen auch. Und man muss sich überlegen, zum Beispiel nach der spanischen Grippe gab es 10 Jahre danach eine große Welle von vaskulären Demenzerkrankungen. Und da muss man einfach jetzt dranbleiben an der Forschung und zu schauen, stimmt das, sind da Autoantikörper vielleicht verantwortlich oder ist es eine chronische Entzündung, die weiter flammt? Auch da stehen Studien noch aus. Aber wenn sich sowas bestätigen würde, hätten wir natürlich auch medikamentöse Therapieansätze.
Das heißt ganz kurz, Autoimmunerkrankungen, die sich also im Sinne von, der Körper wendet sich gegen vaskuläre, gegen Gehirngefäße zum Beispiel und greift diese an und zerstört diese, ja?
Nee, nicht zerstören. Es ist dann eine Entzündungsreaktion, die da abläuft. Man muss sich vorstellen, in der Akutphase haben wir bei den Covid-Patienten auch ein Problem, des Sauerstoffübertritts. Also Sauerstoff geht nicht so gut mehr vom Lungenbläschen ins Blut hinein. Also das ist eine Diffusionsstörung. Und wenn ich mir jetzt überlege, dass es eine Gefäßentzündung gibt, dann eine Entzündung heißt immer, dass das Gewebe, was betroffen ist, auch anschwillt. Das wird die Wand wird sozusagen dicker von dem Gefäß. Und dann hat es natürlich auch der Sauerstoff aus dem Blut viel, viel schwieriger, dann zum Beispiel in die Nervenzelle zu gelangen. Und das ist einfach die Überlegung, warum möglicherweise die Druckkammer oder die hyperbare Sauerstofftherapie bei diesem Patienten Linderung verschaffen kann. Weil, wenn man den Umgebungsdruck erhöht vom Sauerstoff, ist die Kraft, mit der der Sauerstoff durch die Gefäßwand drückt, letztendlich erhöht, sodass mehr hinten ankommt.
Wie kann man sich das vorstellen? Nehmen wir an, ich habe jetzt ein Long-Covid-Syndrom. Wie würde man damit umgehen? Wie würde ich jetzt, sage ich mal, in dieser Druckkammer behandelt werden?
Also zunächst ist es erstmal ganz, ganz wichtig, dass wir das nicht als erste Therapie der Wahl nehmen, sondern dass wir natürlich erstmal schauen, welche Symptome sind vorrangig. Es ist nicht jeder Patient für eine Druckkammertherapie geeignet. Dann ist der nächste Punkt, können wir auch mit rehabilitativen Maßnahmen was machen? Das muss nicht immer stationär sein, das kann auch ambulant sein. Dann ist der nächste Punkt, haben wir alles an Diagnostik beachtet? Also haben wir wirklich die neurologische Diagnostik gemacht? Haben wir kardiologisch geguckt? Haben wir pneumologisch geschaut? Das ist erstmal, die Umfelddiagnostik ist wichtig. Wenn das alles abgeschlossen ist und ich mit meinen Therapien einfach nicht weiterkomme und mit dem Rücken an der Wand stehe, wäre das als Ultima Ratio dann eben zu erwägen, eine Druckkammerbehandlung zu machen. Und das läuft dann so, dass wir vorab nochmal eine neuropsychologische Testung machen. Wir müssen ja auch messen können, ob sich was verbessert oder nicht. Und diese Untersuchung wird auch am Ende der Therapie nochmal wiederholt, um dann zu schauen, gibt es eine Verbesserung. Und dann ist es so, dass die Patienten 20 Therapieeinheiten bekommen. Das ist an jedem Tag ein, also über 20 Tage verteilt. Und die Patienten sitzen dann eben in der Druckkammer, bekommen 100% Sauerstoff und tauchen sozusagen auf 14 Meter, also sind einem Druck von 2,4 Bar ausgesetzt. Und dann muss man eben schauen, ob sich Symptome verbessern oder nicht. Interessanterweise, ich habe eben gerade mit einer neurologischen Chefärztin aus Murnau, also ganz im Süden Deutschlands, gesprochen. Und die hat auch eine angegliederte Druckkammer bei sich in der Klinik und hat schon gute Erfahrungen mit Demenzerkrankten gemacht, also bereits vor jetzt Covid, bevor das überhaupt aktuell war. Und die war auch sehr interessiert und begeistert. Also ich denke, es ist einfach ein lohnenswert, dieses Ziel oder diese Therapieoption im Auge zu behalten.
Das heißt, man kann jetzt eventuell auch bei dieser Druckkammerbehandlung Rückschlüsse auf andere Krankheiten führen. Also wenn man sagt, sie macht das im Sinne einer Demenzerkrankung, hat sie das zumindest schon mal beobachtet oder erforscht, dann kann diese Druckkammerbehandlung auch dafür hilfreich sein, für andere neurologische Erkrankungen.
Das muss man vorsichtig beachten, weil wir machen jetzt erstmal nur eine Fallbeobachtungsstudie. Das sind nur 30 Patienten und das wird sicherlich nicht so einfach auf Demenzerkrankungen zu übertragen sein. Aber wenn man dann Erfolg sieht, muss man eben diese Studie auch noch ausweiten, ne? Da muss man wirklich eine Studie machen mit Kontrollgruppe, mit Vergleichsgruppe, mit Randomisierung und so weiter und so fort. Also das ist wirklich jetzt erstmal nur der erste Wurf sozusagen, um zu schauen, lohnt es sich da weiter zu forschen oder eben nicht? Weil es kann ja auch sein, dass es keine durchbrechenden oder bahnbrechenden Erfolge gibt, dass es vielleicht eine Einzelfallsituation war, was schade wäre, aber deswegen müssen wir es gleich auch als Studie laufen lassen.
Wie ist denn aktuell der Wissenszuwachs, wenn man jetzt vergleicht seit Anfang der Pandemie und heute, vielleicht auch gerade persönlich bei Ihnen?
Also vielleicht kann man das so sagen. Wir haben ja von Anfang an uns auf die Behandlung von Post-Covid-Patienten eingestellt, weil wir einfach in Heiligendamm eine pneumologische Spezialklinik sind. Wir sind in der günstigen Lage gewesen, dass wir nicht als Hilfskrankenhaus fungieren mussten. Das heißt, wir konnten uns von Anfang an auf die Reha sozusagen stürzen. Und da war der Wissenszuwachs ganz extrem, weil natürlich muss man sagen, das ist eine neue Erkrankung. Wir haben auch nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen, sondern da musste man eben schon schauen, auch nah am Patienten sein, welche Therapieoptionen funktionieren jetzt und vor allem warum. Das bedeutet viel Interaktion auch mit dem Patienten, also wirklich auch von dem Patienten lernen, zu schauen, gut, möglicherweise ist die Atemmechanik einfach ein Hauptproblem. Da muss ich eben viele Therapien aus diesem Bereich einsetzen, dafür vielleicht andere gar nicht so sehr. Wann kann ich zum Beispiel oder welchen Patienten behandle ich wie? Welche individuellen Symptomkomplexe gibt es? Und da ist es nämlich auch so, es werden nicht alle Post-Covid-Patienten gleich behandelt. Es gibt Patienten, die den sehr, sehr schweren Verlauf hatten. Da gehört sozusagen die Post-Covid-Symptomatik zum Akutverlauf dazu. Die sind sehr schwach, die haben eine ausgeprägte Leistungsminderung, aber auch eine falsche Atemmechanik. Da steht diese Therapie viel weiter im Vordergrund als zum Beispiel jetzt bei den Patienten, die ihre Symptome mit einer gewissen Latenz kriegen, also möglicherweise autoimmunologisch bedingt. Hier spielt zum Beispiel die Krankheitsakzeptanz eine entscheidende Rolle, psychologische Betreuung, auch einfach den Patienten erstmal ernst nehmen mit diesen Symptomen. Die haben nämlich häufig eine ausgeprägte Arzt-Odyssee hinter sich. Die sehen jung aus, gesund und sind trotzdem, obwohl sie als genesen gelten, sind sie eben nicht gesund. Und wenn ich mir die 23-jährige Studentin vorstelle, die im März erkrankte und dann im Sommer auch noch ihre Bachelorarbeit gemacht hat und auf einmal ist sie nicht mehr in der Lage, ihrem weiteren Studium zu folgen, obwohl die sehr motiviert ist, dann ist das natürlich für die ganz, ganz tragisch, wenn sie von Arzt zu Arzt geschickt wird und gesagt bekommt, sie soll sich nicht so
Da
anstellen, ne?
kommen wir direkt auch zu einer Frage, die ich hier stehen habe. Wer ist denn der typische Patient im Moment? Kann man da einen Mittelwert generieren? Ein Durchschnittsalter, ein Geschlecht? Gibt es da irgendwelche Faktoren, wo Sie sagen, okay, das vereinen die alle?
Also es gibt, vielleicht muss man erstmal so aussortieren, der Anteil zwischen Schwersterkrankten mit Folgen und denen, die eher leicht bis mittelschwer erkrankt sind, das wäre so ein Drittel zu zwei Drittel. Also die mit den, ich sag mal, chronifizierenden Verläufen sind viel, viel mehr. Zum Teil auch noch Patienten, die im März letzten Jahres erkrankt sind, also wirklich schon über einem Jahr mit der Erkrankung zu tun haben. Und von dieser Gruppe der mild bis moderaten Verläufe kann man wieder unterscheiden. Davon sind auch wieder circa ein Drittel Männer, zwei Drittel Frauen. Also die Frauen überwiegen, weil die in den meisten Fällen auch den akut eher milderen Verlauf haben, wobei die Männer dann eher zu den akut schwereren Verläufen oder völlig symptomlosen Verläufen neigen. Und das mittlere Alter, ja, ich hatte gesagt, also die jüngste ist 18, älteste ist so um die 50. Also so ein klassisches Klientel ist so zwischen 30 und 40, so um und bei.
Okay, also wirklich eigentlich im besten Alter.
Ja, und vor allem auch eben nicht vorerkrankte Patienten, ne? Also häufig Sportler, also da sind Soldaten dabei, Feuerwehrleute, also alles, was wirklich auch eine gute Kondition oder die gute Kondition haben.
Gibt es im Moment so eine Art Spätfolgentrend? Wie verändert die Pandemie sich? Beobachten Sie Veränderungen in den Spätfolgen, seitdem Sie damit zu tun haben?
Ja, es ist so, und das passt ja auch zu den zum Glück jetzt vermehrten Impfungen. Die Impfungen verhindern ja auch als großen Baustein eben die akut schweren Verläufe, was ja sehr, sehr wichtig ist, damit entsprechend auch weniger Todesfälle entstehen. Auf der anderen Seite sehen wir jetzt, dass die akut schweren Fälle zurückgehen, im Gegensatz zum Anfang der Pandemie. Da waren viel, viel mehr Patienten sehr, sehr schwerst erkrankt. Und dass jetzt dagegen sozusagen die mit den vermeintlich eher leichten Verläufen ansteigen. Also das ist schon, das wandelt sich schon, und eben, dass jetzt ab und an auch Kinder und Jugendliche betroffen sind.
Kann man sich das erklären? Das ist einfach sozusagen die Veränderung, die Mutation des Virus oder?
Naja, also einfach, wenn ich weniger schwere Verläufe habe, heißt es ja im Umkehrschluss, dass ich durchaus dann auch noch mehr leichte Verläufe habe. Das kann an der Mutation liegen, das kann aber auch durch die zunehmende Impfung eben bedingt sein. Und wir wissen einfach jetzt noch nicht, ob sich dieser Trend fortsetzt. Aber was wir im Moment sozusagen sehen, dass sich das Verhältnis durchaus verschoben hat. Auf der anderen Seite ist es so, wir haben 120 pneumologische Betten, was nicht ganz wenig ist für eine pneumologische Reha-Klinik. Und im Sommer letzten Jahres waren so 10 bis 15 Betten mit Post-Covid-Patienten belegt. Mittlerweile sind es 80 bis 90, die dauerhaft da sind. Also der Reha-Bedarf ist da. Das ist ganz klar so.
Was ist mit den Patienten, die sonst diese Betten gefüllt haben, die mit anderen Erkrankungen vor Ort waren?
Die werden zum Teil auch noch bei uns mitbehandelt, aber die müssen dann tatsächlich auch auf andere Kliniken, auf andere Reha-Kliniken ausweichen. Wir haben ja in Deutschland das Glück, dass wir solche Systeme haben, dass unser Gesundheitssystem einfach so gut aufgestellt ist. In England zum Beispiel werden jetzt reihenweise Reha-Kliniken aus dem Boden gestampft. Und Problem ist dann nur, das dann natürlich auch mit dem entsprechenden Wissen zu füllen. Aber da sind wir in Deutschland ja wirklich in einer ganz, ganz günstigen und glücklichen Situation. Und dann muss eben, es gibt auch andere Spezialkliniken, das ist dann eben so, dass andere Patienten auf andere Kliniken dann verteilt werden.
Sie beobachten jetzt schon recht lange diese Long-Covid-Verläufe. Gibt es da ein Worst-Case-Szenario? Beobachten Sie auch irreversible Verläufe?
Ja, also es ist gerade bei den Patienten, die einen akut schweren Verlauf haben, da sehen wir, dass wir die, wenn sie es erstmal überstanden haben, sehr, sehr gut wieder zurück in ihr Leben bekommen. Aber gerade bei den Patienten, die eben sehr oder vermeintlich eher die milden bis leichten Verläufe hatten und die dann nochmal Post-Covid- oder Long-Covid-Symptome entwickeln, da kommt es schon vor, dass auch zum Beispiel das Leben, wie es vorher war, nicht mehr so durchzuführen ist. Also zum Beispiel, weil die Patienten sehr durch eine Fatigue-Symptomatik, also durch bleiernde Müdigkeit, und das ist nicht so, ich komme, habe mal einen schlechten Tag, ich komme nicht vom Sofa hoch, sondern das ist wirklich, wie der Stecker ist gezogen, der Akku ist leer, und diese Patienten müssen sich einfach eine andere Tagesstruktur zurechtlegen. Die brauchen Erholungszeiten, da geht nicht mehr durcharbeiten von morgens bis nachmittags. Und das ist natürlich für diese Patienten, die aus einer Leistungsgesellschaft kommen, die sind das gewohnt zu arbeiten, die wollen arbeiten, die haben verinnerlicht, wenn mit meinem Körper vielleicht was nicht funktioniert, dann muss ich härter daran arbeiten, dass es wieder funktioniert. Und genau dieses Prinzip funktioniert eben gerade bei Fatigue-Symptomatik nicht. Und da ist ganz, ganz wichtig, dass die Patienten lernen, dass sich möglicherweise die eigenen Grenzen verschoben haben. Die sind eben nicht mehr so, wie es vor der Erkrankung war. Und das fällt vielen schwer, glaubhaft, weil sie ja nach außen so aussehen wie früher auch und auch als genesen gelten und häufig auch von ihrem Umfeld, also sei es von der Familie, aber auch von Freunden und vom Arbeitgeber oder Kollegen, einfach nicht ernst genommen werden in dieser Situation.
Und das heißt auch, dass Sie beobachten, dass es auch schwierig ist, diesen Zustand wieder komplett herzustellen.
Genau, wir können das nicht versprechen, sagen wir es mal so, ne? Also gerade wenn kognitive Einschränkungen dastehen, deswegen müssen wir experimentelle Möglichkeiten auch nutzen. Weil bevor wir da nichts tun, und im Endeffekt wäre diese Patientin vorher nicht arbeitsfähig gewesen, das muss man so sagen. Und wenn man sich dann überlegt, es gibt eine Studie aus England, die hat 8000 Patienten eingeschlossen, die nicht im Krankenhaus waren. Also Patienten, die wirklich keine schwersten Akutverläufe hatten. Und davon haben 10% nach 12 Wochen noch Beschwerden. Dann ist das schon bei den aktuellen infizierten Zahlen nicht ganz wenig. Sicherlich brauchen die jetzt nicht alle eine stationäre Nachsorge. Aber für mich ist es wichtig, dass wir Anlaufstellen bilden, dass es nicht nur die Post-Covid-Ambulanzen an den Unikliniken zum Beispiel gibt, sondern dass es ganz, ganz entscheidend ist, Akut- und Reha-Medizin auch so zu verknüpfen, dass man so Kompetenzzentren entwickelt, wo sich die Patienten hinwenden können. Von da aus ist es wichtig, Diagnostik zu planen, aber auch welche Therapieoptionen bestehen da. Und ich komme selber aus der Akutmedizin. Ich weiß, dass man da durchaus anders guckt als jetzt als aus der Reha-Sicht sozusagen. Und deswegen Wir haben diese beiden Möglichkeiten, deswegen ist da eine Integrierung oder eine Zusammenarbeit einfach ganz wichtig.
Sind Sie denn bereits geimpft?
Erstes Mal ja und zweites Mal steht am Freitag an.
Ach, wunderbar.
Ja.
Bei mir steht am Freitag die erste an.
Ja, genau.
Ja, also es geht voran.
Ja, es geht voran.
Ja, meiner Familie sind bereits gefühlt alle zumindest erst geimpft. Da bekommt man dann schon den Eindruck, okay, ja, es geht voran und macht Hoffnung auf einen Sommer, den wir draußen verbringen können und am besten mit Menschen in gewisser Weise. Haben Sie die Erfahrung machen müssen, gemacht, dass Sie im persönlichen Umfeld mit Corona-Leugnern oder mit Menschen, die sehr skeptisch gegenüber den Maßnahmen beziehungsweise auch diesem Virus sind, haben Sie da Erfahrungen machen müssen?
Also aus dem persönlichen Umkreis nicht, also weder familiär noch im Freundeskreis, aber selbstverständlich, wenn man viel auch gerade schon in den letzten Sommermonaten erzählt und in den Medien berichtet, dann bleibt das nicht aus. Und ja, ich habe da auch Shitstorm-Mails gekriegt und von der besten Güte, also ja. Das hat jetzt nachgelassen, möglicherweise, weil einfach das Krankheitsbild jetzt doch so ein bisschen mehr in den Fokus rückt. Aber doch, das habe ich schon erlebt, ja.
Wie sind Sie damit umgegangen?
Das ist als Arzt per se erstmal schwierig, weil wir sind ja eigentlich die Guten und letztendlich geht es ja auch mir nicht darum, irgendwelche Regeln aufzustellen, sondern es geht darum, Aufklärung zu betreiben. Und in meinen Augen hat jeder Mensch das Recht auf Aufklärung. Und wenn ich eben sehe, es gibt verschiedene Verläufe, dann sollte diese Kenntnis jedem zugänglich gemacht werden, der das wissen möchte. Und deswegen war das für mich erstmal so ein bisschen befremdlich. Ich habe es dann tatsächlich so gemacht, dass ich diese Mails nicht alle selber gelesen habe, sondern die weitergeleitet habe. Das haben dann die Kollegen gelesen. Und mein Geschäftsführer, der Arme, der das machen musste oder das gemacht hat, sagte dann wirklich auch, oh Mensch, das ist ja schon wirklich harter Tobak, aber wir haben es bewusst lesen lassen, damit nicht doch irgendwie was dahinter steckt, wo man drauf reagieren muss oder auch, dass man da irgendwelche Drogen nicht übersieht. Aber das hat zum Glück sozusagen nachgelassen. Und
das hat es also leider auch gegeben, also wirklich Bedrohung Ihrer Personen.
Ja, also ich habe schon die Mail gekriegt, ich soll doch mal am besten aus dem Fenster springen. Also das ist, ja.
Wahnsinn, unvorstellbar.
Oder auch, es gab eine, die, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, es gab eine Dame, die sich gemeldet hatte, sie wolle mich gleich verklagen, weil ich mein Kind mit einer Maske knebeln würde und also, ja, das war schon.
Wird darauf reagiert? Also, wenn es Sie persönlich nicht machen, wird dann von der Klinik oder gibt es da eine Reaktion drauf?
Also, wenn es in Anführungsstrichen Mehrfachtäter sind, dann würde man da juristisch gegen vorgehen, aber so, dazu kam es zum Glück nie. Also, das waren einmal Situationen und dann war es auch vorbei, aber ja.
Was macht das persönlich mit Ihnen, wenn Sie solche Reaktionen mitbekommen?
Also das war ja in den Sommermonaten hauptsächlich der Fall und in dem Moment habe ich dann schon gedacht, oh Mensch, willst du das jetzt wirklich noch so weitererzählen? Will man das wirklich machen? Und dann habe ich mir überlegt, naja, letztendlich waren es dann zwar schon für mich selber, natürlich in der Masse dann relativ viele Mails, wo man dachte, huch, aber auf der anderen Seite im Globalen gesehen ja doch noch dann relativ wenige. Und dann muss man sich ja immer vor Augen halten, die aber dann vom profitieren und denen diese Informationen was bringen, die würde man ja schädigen, wenn man nicht darüber weiter berichtet. Und dementsprechend habe ich dann gesagt, dass man muss auch mit diesen Negativmeinungen zurechtkommen, aber ich muss sie mir ja nicht durchlesen.
Wie lange ist denn aktuell Ihr durchschnittlicher Arbeitsalltag? Sie durften Frau von der Ministerpräsidentin Manuela Schwesig den Account übernehmen und durften einmal von ihrem Tag berichten. Da habe ich mir natürlich angesehen. Ist das ein typischer Tag? Können Sie das nochmal kurz erzählen, wie das so aussieht in der Regel?
Ja, im Moment ist das tatsächlich ein typischer Tag. Und gestern war es so, wir haben am Boot geschlafen. Das ist meine Work-Life-Balance. Ich muss es nur mal so sagen. Ich bin aufgestanden und bin zu 7.30 Uhr in die Klinik gefahren, habe dann ein bisschen Organisatorisches gemacht, ist ja auch viel, was zum Beispiel jetzt an Post zu bearbeiten ist und so weiter, sei es digital, aber auch so natürlich. Dann haben wir Klinikleitungssitzung, da geht es um ebenfalls auch organisatorische Dinge, dann gibt es viel Zeit. Gestern gab es Konsilzeit, also für die Patienten aus der anderen Fachabteilung. Dann habe ich selber Patienten, die ich noch betreuen muss, also Visiten zu machen. Dann geht es darum, wenn es jetzt dem Patienten schlecht geht, wenn die Kollegen kommen, dann nochmal beraten werden wollen, dann ist sozusagen der Vormittag rum. Dann gibt es Teambuilding-Maßnahmen, also wir haben jeden Mittag Übergabezeit, Teambesprechung mit den Ärzten, dann haben wir aber auch noch mitunter, und das war gestern auch so, eine Besprechung mit Ärzte und Pflege, also dass man da wirklich auch eine interdisziplinäre Zusammenarbeit hinbekommt. Dann habe ich eine Neuaufnahme, die gestern dann sozusagen zu uns neu gekommen ist. Dann müssen Therapiepläne erstellt werden. Dann gibt es eine erneute Teamleiterbesprechung. Dann bin ich in der günstigen Lage, ja meinen Alltag auch so zu strukturieren, dass ich zum Teil Dinge im Homeoffice machen kann. Während der Fahrt gibt es häufig noch Telefonate, die ich nicht erledigt habe in der Klinik. Natürlich via Freisprecheinrichtung. Ja. Und dann hatte ich noch eine Videokonferenz und dann noch eine Konferenz, wo ich den Beitrag selber gehalten habe für die Gesundheitsstadt Berlin. Das war eine Fortbildungsveranstaltung, ich glaube mit 350 Teilnehmern aus der Gesundheitsbranche. Man sieht sie ja zum Glück nicht, ne? Also da macht einem das ja nicht so viel zu schaffen oder den Druck nicht so hoch, sagen wir mal so. Und danach hatte ich noch ein weiteres Telefonat mit Presse und anschließend hatte ich leider vergessen, noch ein Treffen mit unserer Forschungsgruppe und dann war Feierabend.
Das klingt irgendwie wie ein Programm für ein Jahr und Sie machen das in einem Tag. Das heißt also, wann konnten Sie am Abend sich wieder auf Ihr Boot verziehen und gestern die Füße hochlegen?
Gar nicht. Gestern sind wir zu Hause geblieben, Aber dann war es ja 18:30, 19 Uhr und dann stehen natürlich Kontrollen der Hausaufgaben an, ne?
Okay, das trotzdem, also ne, dafür, dass es, sag ich mal, jetzt 10 Stunden Arbeit waren, aber die so vollgepackt, Multitasking wird ja so als, als nicht existent eigentlich angeschrieben, aber man muss natürlich dann in diesen Momenten extrem schnell zwischen diesen verschiedenen Aufgabenbereichen switchen können.
Das glaube ich schon, vor allem bin ich ein Mensch, ich mag es überhaupt nicht, wenn es nicht vorangeht. Also das ist ganz, ganz, also einfach nur, ich sag mal, meinen normalen Arbeitsalltag so routinemäßig immer das Gleiche zu machen, das liegt mir nicht gut. Deswegen passt mir das eigentlich, also deswegen mag ich das durchaus. Ich meine, gestern war schon vielleicht ein sehr extremer Tag, muss man so sagen, aber ich glaube, was es für mich günstiger gestaltet, dass ich das nicht unbedingt alles jetzt nur als Arbeit sehe. Also wenn ich zum Beispiel, wenn wir dann abends noch mit der Forschungsgruppe da erzählen, dann ist das zwar anstrengend, aber dann ist das ja auch was einem Spaß macht. Oder man darf vielleicht nicht jede Aufgabe jetzt als Pflichtarbeit sehen. Ich meine, man darf ja nicht vergessen, gestern nebenbei habe ich das Ganze dann ja auch noch als Textform verfasst, samt Fotos gemacht, um das dann in den sozialen Netzwerken dann auch noch einzustellen. Aber Das hat mir tatsächlich total viel Spaß gemacht, muss ich sagen.
Das heißt, die treibende Kraft für so einen Job oder auch für sowas ist eine Leidenschaft?
Sicher. Also und vor allem auch eine Familie, die das mitträgt, das muss man auch so sagen. Ne? Also wenn man jetzt einen Partner vielleicht hat, der sagt so, jetzt aber um 16 Uhr muss man jetzt hier aber den Hammer fallen lassen, das funktioniert eben nicht. Also da braucht man ganz, ganz viel Verständnis und natürlich auch von den eigenen Kindern. Also wir gehen da immer sehr, sehr offen mit um und wichtig ist aber trotzdem, dass man eine gute Work-Life-Balance hinkriegt, dass man trotzdem das Gefühl hat, man kann auch noch mal was Schönes machen, was Besonderes machen. Und deswegen ist mir das eben wichtig, dass man auch sagt, hey Mensch, schlafe ich heute einfach mal auf dem Schiff, auch wenn ich morgen arbeiten muss.
Sie haben ja erwähnt, dass viele Patienten, die bei Ihnen landen, auch psychologische Betreuung brauchen. Wie ist das denn für Sie persönlich auch? Haben Sie die Möglichkeit, das in Anspruch zu nehmen? Ist es notwendig? Gibt es auch beim Personal dringenden Bedarf in der Richtung?
Also wir machen das so, wir haben ja das große Glück, dass wir die psychosomatische Abteilung auch noch bei uns mit haben. Das sind ja dann die Fachexperten. Was für mich ganz wichtig ist, dass wir unsere Mitarbeiter immer mitnehmen. Also dass wir sagen, warum wir jetzt was tun, warum was wichtig ist, dass sie einen wichtigen Job machen, warum das. Die kriegen natürlich auch Bestätigung aus ihren Patienten und wie dankbar die sind. Das ist schon so. Aber wir machen regelmäßige Teambesprechungen, dass auch wirklich, also es kommt tatsächlich vor, wenn wirklich mal eine schwere Woche war, dass dann auch wirklich, ich sage es ganz erlaubt, sich da auch jeder mal einmal auskotzt und dann ist es auch wieder in Ordnung. Also wir können, wenn es wirklich Not ist, auch eine Interventions- oder eine Krisenintervention machen, dank unserer Kollegen in der anderen Fachabteilung. Aber wir versuchen das zunächst erstmal so abzufangen. Und da ist einfach auch Offenheit und Umgang mit dem Thema ganz entscheidend. Weil wenn Menschen verstehen, warum manche Dinge gemacht werden, dann sind sie viel eher bereit, da auch mitzumachen. Zum Beispiel haben wir von Anfang, also es ist ja auch so, wir haben die Klinik die ganze Zeit auch in der Pandemie offen gehabt. Das sind 255 Patienten samt 150 Mitarbeiter. Da muss man Hygienekonzepte flexibel anpassen. Das erstellt man nicht einmal und dann läuft es durch, sondern da muss man gucken, wie sind jetzt die neuen Anforderungen, was muss ich jetzt vielleicht machen, Kontakt zum Gesundheitsamt. Natürlich kommt es auch bei uns vor, dass wir mal positive Patienten-Mitarbeiter haben. Das bleibt nicht aus. Man sitzt ja nicht unter einer Glaskuppel. Wichtig ist, dass dann die Systeme greifen und dass man einen Ausbruch eben verhindert. Und da ist es wichtig, auch immer wieder Hygienekonzepte zu schulen, Anti-Mitarbeiter zu ermutigen, weiterzumachen. Und also ich persönlich habe einfach ganz, ganz viel Rückhalt von meinem Mann. Also der ist auch ärztlicher Kollege und wir tauschen uns da schon aus und da gibt es eben ganz, ganz viel Rückhalt.
Wie verarbeitet ihr so in diese ganze Situation? Also zum einen die Corona-Situation, das heißt also kein regulärer Schulunterricht. Und andererseits ist seine Mama oft im Fernsehen zu sehen, ist sehr aktiv und sehr viel unterwegs. Wie nehmen Sie das wahr?
Also er vermisst natürlich seine Freunde und würde natürlich gern zur Schule gehen und hat eben gejubelt, als er gehört hat, am Montag geht's wieder los. Aber er ist zum Beispiel auch ganz stolz, dass er selbstständig zum Beispiel 3 Tage in der Woche morgens alleine Homeschooling hinkriegt und vor allem auch, dass er seine Arbeiten erledigt bekommt. Das ist für ihn ganz, ganz toll und auch ein absoluter Autonomiegewinn. Und er findet das ganz super und ist stolz auf sich, dass er das schafft und dass auch so, dass wir Erwachsene, Mama, Papa, sich auch auf ihn verlassen können. Das ist für ihn, das macht ihn stolz. Wir sehen immer zu, dass wir ihn trotzdem viel bewegt kriegen, dass wir was zusammen machen. Habe ich eben gesagt, wir wollen gleich noch ein bisschen versuchen, Hering zu angeln. Und das ist natürlich für ihn, das ist schön, das muss sein. Also man darf Kinder da nicht komplett vernachlässigen. Man muss auch immer noch was Schönes zusammen machen. Aber natürlich ist er auch stolz, wenn er mich im Fernsehen sieht. Oder zum Beispiel gestern für den Kanal für unsere Ministerpräsidentin hatte ich ihn gefragt, Mensch, möchtest du mit aufs Foto? Oh ja, klar, natürlich. Also da ist er dann.
Ja.
Genau, das macht er schon dann gerne und ist stolz.
Sie haben es von angesprochen, Ausgleich ist wichtig. Woraus ziehen Sie im Moment die meiste Kraft für Ihren Beruf?
Also klar, aus dem privaten Umfeld, ne, aus meiner Familie, dass wir auch wirklich jede freie Minute nutzen, haben wir die ganze letztes Jahr auch gemacht. Also viel draußen sein, Fahrrad fahren. Wir sind eine absolute Wasserrattenfamilie sozusagen. Also die Welle, sobald die hoch genug ist und egal wie kalt das ist, gibt es Neopren an und dann gehen wir schwimmen oder eben auch, wenn das nicht funktioniert, Mountainbiking und so weiter. Also das ist wirklich viel aktiv sein, das hilft mir ungemein auch das, ja, den Ausgleich irgendwo hinzukriegen.
Die Jördis Frommholt im Jahr 2019, was unterscheidet die Person zur heutigen Jördis?
Ich war immer schon sehr, sehr zielstrebig und wusste immer relativ genau, wo ich hin wollte, habe gelernt, auf mein Bauchgefühl zu hören. Das hat sich jetzt noch mehr verstärkt, dass man wirklich Intuition entwickelt, aber auch ja, dass man flexibel sein muss. Also, dass man wirklich schauen muss, okay, es bleibt eben nicht alles so, wie es mal war, sondern, und das ist nichts Schlimmes. Man kann dann auch schauen, ob es eben eine andere Möglichkeit gibt. Und vor allem, was ich als Frau gelernt habe, man darf ruhig sagen, was man will. Und wenn man selbst als Frau das Gefühl hat, das ist jetzt schon dick aufgetragen, dann ist es gerade genug. Also, das ist schon so, wir müssen und dürfen unseren Schnabel auch aufmachen und dazu auch mal was sagen, was wir uns vorstellen. Und das wird also ich bin da nie irgend, ich habe da nie irgendwo mit angeeckt, aber das ist schon so, wo ich mir denke, das ist eine gewisse Art von Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen, Intuition, Flexibilität, die jetzt schon mehr geworden ist, ja.
Gibt es eine Auswirkung oder beobachten Sie eine Auswirkung auf sich selbst durch die starke Medienpräsenz? Sie werden vielleicht öfters erkannt auf der Straße.
Ich für mich selber merke das so nicht, obwohl vielleicht kann man sagen, ja, vielleicht ist das so, vielleicht so als Anekdote, das erste Mal, als der NDR da war, um ein Filmchen von 3 Minuten dann zu machen und ich das erste Mal im Fernsehen gesehen habe, ich gedacht, oh Gott.
Ja.
Was was machst du da? Ist ja fürchterlich. Und da war es wirklich schon noch so, da hat man wirklich jeden Beitrag, da saß man dann vorm Fernsehen, hat genau geguckt und das alles zerfleischt und geschaut. Mittlerweile denke ich mir, na, ich schaffe es auch nicht, jeden Beitrag zu sehen. Und das ist dann auch okay so, weil es geht ja um die Sache und um die Information letztendlich. Also da ist man vielleicht so ein bisschen, bin ich vielleicht so ein bisschen gelassener geworden, ein bisschen cooler. Und selbst wenn dann mal, was weiß ich, der Kittel nicht ordentlich sitzt oder sonst was, ja, dann ist es eben so, ne? Also ja, das ist vielleicht so ein bisschen, wo ich selber oder was meine Familie bestimmt auch freut, dass man nicht mehr ständig da sitzt und fiebert, aber ja, vielleicht so ein bisschen so eine, ja, kann man das so sagen, so eine mediale Gelassenheit?
Ja. Ja. Ja, das ist doch wunderbar. Ich habe ehrlich gesagt im Vorfeld im Freundes- und auch im Familienkreis mal rumgefragt. Ja, ich habe die Frau des Jahres im Podcast und die meisten wussten sofort, um wen es sich handelt. Also ja, also sie haben in der Region und ich denke auch deutschlandweit eine gewisse Popularität erlangt und das wurde mir in der Situation sehr deutlich.
Ja. Obwohl, ich kann, um da reinzuhacken, ganz süß, ich habe jetzt, ich glaube, vor 2 Wochen mein erstes Autogramm geben müssen.
Im Ernst? Haben Sie schon Autogrammkarten?
Nein, und meine Sekretärin hatte dann, wir haben dann überlegt, es war ein Patient und der sagte nämlich, oh mein, ich glaube, Partner oder wie auch immer, sagte, der ist so Fan und ob er nicht ein Autogramm haben könnte. Und dann haben wir wirklich 2 Fotos gegeneinander und das dann einlaminiert und uns wirklich ganz viel Mühe gegeben, um dann eine Autogrammkarte mit Widmung zu schreiben. Aber das fand ich auch, das war auch ganz süß, ja.
Ja, vielleicht brauchen Sie ja in Zukunft dann doch mal Autogrammkarten, denn ich habe gehört, Sie schreiben ja auch in einem Buch.
Genau, das muss ich fairerweise sagen, hängt gerade so ein bisschen im ganzen Kontext, weil wir machen ja nicht nur eine Studie mit der Druckkammer, sondern wir machen ja auch noch eine andere große Studie als Multicenter-Studie mit der Universität Lübeck, mit der Sozialmedizin, also meinem ehemaligen Doktorvater. Und da geht es darum auch, wie gut die Reha bei Post-Covid-Patienten wirkt und vor allem auch, wie das nach 6 Monaten und nach 12 Monaten aussieht. Also und zwar nicht nur mit den Symptomen, sondern eben auch, wie es mit der Wiedereingliederung ist, wie es mit Arbeitsfähigkeit ist, also alles, was ich jetzt viel gefragt werde, wie sieht das denn aus, können wir im Moment noch keine Angaben zu machen. Aber da haben wir ja noch eine 2. Studie sozusagen und dementsprechend hängt das Buch gerade etwas.
Naja, vielleicht gibt es ja auch noch wirklich wichtige Erkenntnisse, die dann einfließen müssen. Aber tendenziell, Ihr Fokus bei dem Buch liegt worauf? Können Sie das schon verraten?
Na, es geht, einen Überblick zu geben. Also von der Epidemiologie natürlich, also Zahlen, Daten, Fakten, aber dann auch, wie sind die Symptome im Akutbereich, wie sind die im Long-Covid-Bereich dann und welche vor allem Therapiemöglichkeiten haben wir schon für die speziellen Gebiete. Und ja, auch so ein bisschen als praktische Handhabung, wie kriege ich jetzt zum Beispiel als niedergelassener Kollege jemanden an die richtige Stelle zum Beispiel. Also so als Handlungsanweisung letztendlich.
Ja, ich habe gerade schon erwähnt, dass ich in meinem Freundes- und Familienkreis ein bisschen rumgefragt habe. Und ich habe jetzt zugegebenermaßen anonymisierte Fragen aus meinem persönlichen Umfeld zusammengetragen. Und ich würde einmal ganz kurz vortragen. Johann ist 32, hat Asthma und einen Kinderwunsch. Er wohnt auf dem Land, ist leicht übergewichtig und will wissen, soll ich mich impfen lassen? Und wenn ja, womit?
Impfen lassen, ja. Womit? Mit dem Impfstoff, der in Deutschland verfügbar ist.
Und da machen Sie keinen Unterschied zwischen einer Vorerkrankung wie Asthma? Und
würde ich jetzt keine Vorerkrankung. Also er ist ja internistisch jung, sozusagen. Und Impfung ist besser, egal mit welchem, als keine Impfung. Und Asthma sollte gut eingestellt sein.
Okay. Astrid, 53, Diabetes-Vorerkrankung, Raucherin. Was kann ich tun, um im Falle einer Infektion meinen Körper präventiv vor schweren Spätfolgen zu schützen?
Gibt es leider kein Geheimrezept. Also der beste Schutz ist, sich eben nicht zu infizieren. Also alles, was wir jetzt leider mit Abstand, Maske und so weiter, wird auch, das muss man jetzt auch so sagen, selbst wenn die Impfquoten hochgehen, ist es ja durchaus nicht so, dass man in gar keinem Fall mehr Überträger sein kann, selbst wenn man geimpft ist. Also das muss man im Hinterkopf behalten. Also Schutz wird weiter auch wichtig sein. Und natürlich ist es wichtig, selbst wenn ich mich jetzt infiziere, zum Beispiel auch schon auf richtige Atemtechniken zu achten. Wirklich tief einzuatmen, durch die Nase ein, kurze Pause, durch den Mund, durch die leicht geöffneten Lippen wieder aus. Vor allem sollte die Ausatmung länger sein als die Einatmung. Man kann spezifische Dehnungsübungen machen. Manchmal ist es sinnvoll zu gucken, dass der, oder nicht manchmal ist es sinnvoll zu gucken, dass der Vitaminhaushalt in Schuss ist, also insbesondere Vitamin D, B und C. Das ist wichtig. Manchmal macht es Sinn, auch protektiv Aspirin zu nehmen, aber das müsste man dann eben mit dem Hausarzt abklären, allerdings nicht in der Schmerzdosis, sondern in der niedrigeren Dosis. Aber es kann einem niemand die Gewissheit geben, dass man damit dann auf jeden Fall schwere Verläufe abwendet oder aber auch Long-Covid-Verläufe.
Und Rauchen hilft auch nicht.
Rauchen hilft leider auch nicht. Ich weiß, dass es da eine Studie gibt, wo da irgendwie gesagt wird, ja, aber die Raucher haben ja dann eventuell, nee, da schwindelt der Pneumologe, Rauchen hilft da, Rauchen hilft nie.
Ja, überraschend. Eine weitere Person habe ich noch und das ist Alex, 18 Jahre, Abiturient, keine Vorerkrankung, fragt. Finden Sie es richtig, dass 80-Jährige in der Impfreihenfolge bevorzugt werden, wenn ich doch ein größeres Risiko habe, an Long-Covid zu erkranken?
Das ist eine politische Frage und letztendlich ist es so, das wurde von der politischen Seite so festgelegt, deswegen werde ich da jetzt nichts unbedingt gegen sagen. Meine persönliche Meinung ist, dass auf jeden Fall auch junge Menschen und auch ganz, ganz wichtig Kinder und Jugendliche geimpft werden müssen, weil diese Patientengruppe ist im Moment noch ungeschützt. Und wenn wir über Lockerungen reden, dann darf man nicht vergessen, dass eben genau diese Patientengruppe, die jetzt schon sehr gelitten hat, und die letztendlich die kompletten Folgen ja auch dieser Pandemie tragen wird müssen, dass die so ein bisschen, nicht nur ein bisschen, dass die ungeschützt dastehen. Das ist jetzt vielleicht eine diplomatische
Ist es. Aber in Ordnung. Damit sind wir auch schon beim letzten Punkt angekommen, dieses Gespräches. Und es geht dann um die Zukunft. Und ich würde Sie gerne fragen, wie lange werden Sie die Spätfolgen der Pandemie noch begleiten?
Ich denke, man muss sich darauf einstellen, dass Long-Covid einfach ein Krankheitsbild ist, was zu unserem Portfolio sozusagen dazugehört. Das ist eine Erkrankung, die ist jetzt zwar neu aufgetreten, aber die wird wie jede andere Erkrankung auch behandelbar oder wird zu unseren Behandlungsaufgaben gehören. Man darf ja nicht vergessen, selbst wenn wir jetzt gute Impfquoten erzielen, und das soll jetzt überhaupt nicht Angst machen sein oder wie auch immer, aber eine Pandemie ist erst dann zu Ende, wenn sie weltweit zu Ende ist. Und wenn man sich die Zahlen anguckt, die um uns herum sind, dann denke ich, wird uns das durchaus noch weiter beschäftigen. In meinem Sinne oder in meinen Augen ist es ganz wichtig, dass man eine neue Normalität entwickelt, dass man lernt, mit dieser Erkrankung zu leben. Das heißt nicht, dass man sich in allem immer einschränken muss, sondern man muss eben flexibel neue Strategien entwickeln. Und wenn ich das wieder auf unsere Klinik beziehe, wir haben am Anfang, also jetzt im Sommer letzten Jahres, angefangen, unsere Patienten, die neu zu uns kommen, zu testen und auch die Mitarbeiter, die aus dem Urlaub kommen. Da war von Testpflicht überhaupt weit verbreitet gar keine Rede. Und dementsprechend ist es jetzt aber so, dass wir die Mitarbeiter und Patienten, das sind immerhin 400 Mannequins, jede Woche zweimal testen. Das ist ein enorm hoher personeller Aufwand, dass wir zusätzliche Schutzmaßnahmen sozusagen eingerichtet haben. Und da merkt man einfach, natürlich ist das anstrengend, das ist eine neue Normalität, aber somit machen wir einen Ablauf auch möglich. Und deswegen, ja, ich denke, das wird einfach ein Krankheitsbild sein, was zu unserem Leben dazugehören wird. Man darf da Respekt vor haben, aber man darf sich da keine Angst vormachen lassen.
Gibt es weitere Hoffnungen auf besondere Therapien? Sie haben die Druckkammertherapie angesprochen. Gibt es noch weitere Dinge, die man eventuell in Zukunft
Also
hofft?
ich denke, es ist wichtig, gerade die Forschung weiter zu betreiben, was die Autoantikörper anbelangt, was die Autoimmundiagnostik anbelangt. Vielleicht wäre es irgendwann möglich, einen Biomarker sozusagen dazu oder rauszukristallisieren. Dann haben wir da auch medikamentöse Ansatzpunkte. Es gibt Studien mittlerweile, die zum Beispiel auch schauen, ob Impfungen therapeutisch gegen Long-Covid-Symptome einsetzbar sind. Aktuell ist die Datenlage noch etwas mau, aber es zeichnet sich ab, dass das durchaus ein lohnenswerter Ansatz ist, den man auch weiter beobachten muss und weiter mit Studien begleiten muss. Und natürlich ist es so, wir haben in den letzten Jahren einen absoluten Wissenszuwachs, erreicht. Ich meine, man darf ja nicht vergessen, wir haben es geschafft, innerhalb so kurzer Zeit Impfstoffe zu entwickeln. Das wäre sonst undenkbar gewesen. Und dementsprechend lernen wir ja jetzt auch weiter dazu. Und werden sicherlich da noch weitere Therapiemöglichkeiten oder Ansatzmöglichkeiten entwickeln. Aber im Moment müssen wir uns eben so mit der Situation erstmal arrangieren.
Können Sie den Hörern vielleicht nochmal kurz erklären, was ein Biomarker ist?
Biomarker ist vielleicht ist ein Marker, den wir im Blut bestimmen könnten.
Der dann eine Aussagekraft darüber gibt.
Ob es Long-Covid oder ob es eine Autoimmunreaktion nach Covid gibt.
Okay, die sich dann auch gegen den eigenen Körper wendet.
Genau, Autoimmun heißt ja immer gegen.
Genau. Okay. Gegen sich selbst, ne? Wenn man Ihre Biografie so durchgeguckt hat, dann wird einem schwindelig. Sie haben viel gemacht, Notfallmedizin, Humanmedizin, Pneumologie, waren in verschiedenen Städten unterwegs und aktiv. Wann wird es Zeit für eine Neuerfahrung?
Also im Moment ist es ja so, ich mache ja ständig Neuerfahrungen. Wir machen Studien, ich bin auch in Kontakt mit unserer Ärztekammer. Wir wollen schauen, ob wir da auch noch Weiteres entwickeln können. Erfreulicherweise tut sich auch was in der Politik. Ich habe eine Einladung, einen Vortrag zu halten bei der Helmholtz-Gesellschaft in Berlin. Also das ist ja der Expertenkreis, der auch die Regierung berät. Und deswegen freue ich mich, dass es da sich durchaus was tut, auch politischerseits. Und deswegen, das ist für mich im Moment neue Erfahrungen noch. Ja. Aber vielleicht sollte ich noch meine eigene Biografie anstrengen, sozusagen.
Mit 39 ist das sportlich. Aber
das gibt es ja auch bei Herrn, wer war das, Bill Kaulitz? Oder wer hat das auch mit 39 geschafft?
Ja, ich glaube, es gibt da so einige Kandidaten, die von sich behaupten, dass das lohnenswert ist. Aber tatsächlich fände ich es sehr spannend. Eine Frage, die ich so ein bisschen vergessen habe während unseres Gesprächs, weil wir sind jetzt hier von Hockhöckchen auf Stöckchen gekommen und immer war es irgendwie interessant. Ich würde noch interessieren, soweit ich weiß, wenn man eine Frau des Jahres wird, muss man beworben werden. Wie sind Sie da reingekommen? Wie wurden Sie Frau des Jahres?
Das weiß ich tatsächlich selber nicht hundertprozentig. Ich war nur überrascht, als Frau Ministerin Drese mich auf einmal gegen, ich glaube, es war also irgendwie vormittags gegen 11, auf meinem Handy anrief und meinte, herzlichen Glückwunsch und Sie sind zur Frau des Jahres gewählt. Da habe ich gesagt, oh, freue ich mich wirklich, war wirklich baff, aber musste dann auch sagen, also Frau Drese, es tut mir leid, ich muss jetzt gleich einen Vortrag halten, also wir müssen andermal sprechen.
Ja.
Und ich habe so über zwei, drei Ecken vernommen, dass die Presse tatsächlich schuld daran war, in Anführungsstrichen. ich weiß aber nicht, wer es war.
Ja, okay. Sie wurden da sozusagen ins Rennen geschickt.
Wahrscheinlich.
Ja. Vielen Dank, Frau Dr. Frommholt, dass Sie sich die Zeit genommen haben, trotz Ihres strammen Terminplans. Ich weiß das sehr zu schätzen und ich glaube, viele Menschen im Land, nicht nur in MV, auch in ganz Deutschland, finden es ganz wichtig, dass jemand diese Arbeit macht, die Sie gerade machen. Und dafür möchte ich mich persönlich bedanken und ich denke auch im Namen vieler Hörer und Leser der Ostsee-Zeitung, dass Sie diesen Job machen.
Danke. Ich mache das gerne und vor allem mache ich es, weil ich sehe, wie die Patienten leiden, wenn sie nicht ernst genommen werden und vor allem andersrum, wie viel wir für diese Patienten tun können.
Wunderbar. Dann hoffe ich, dass noch viele Patienten da durch Sie profitieren dürfen. Vielen Dank.
Gerne.
So, das Gespräch ist jetzt gefühlt 20 Minuten bereits beendet. Ich habe manchmal das Gefühl, eigentlich darf man den Aufnahmeknopf nicht ausmachen, weil aus meiner Erfahrung, meiner beruflichen Erfahrung ist es so, wenn man sich in Sicherheit wiegt und das Gespräch beendet ist, dann kommen erst die richtig guten Themen. Wir hatten gerade noch ein Gespräch mit Frau Frommholt und da waren einfach nochmal sehr viele interessante Fakten dabei, die wir jetzt leider nicht mehr aufgenommen haben. Das ist sozusagen, ja, nochmal eine Lehre. Aber wir kommen jetzt zur Manöverkritik und mir sitzt gegenüber mein lieber Kollege und Freund Benjamin Barz. Hast du einen Eindruck gewonnen von dem Gespräch? Wie hat dir das gefallen?
Natürlich habe ich einen Eindruck gewonnen. Einen sehr guten sogar. Eine super sympathische Frau, oder?
Ja, auf jeden Fall. Und ich hätte sie eigentlich gerne nochmal gefragt, wie viele Medienauftritte sie, ob sie das gezählt hat, ob sie da eine Strichliste macht oder so, weil gefühlt hatte sie wirklich so eine Art, ja, so eine richtige Routine, ne? Also sobald es losgegangen ist und ich eine Frage gestellt hat, da rannte sie. Also sie hatte aber auch, es war teilweise, war sie sehr fix unterwegs, hatte ich das Gefühl, gerade am Anfang. Aber es war sehr routiniert.
Stimmt, gerade am Anfang hat mir der Kopf ganz schön geraucht.
Jo, ja.
Mhm. Aber es wurde am Ende deutlich besser.
Ja.
Was du gerade noch am Anfang angesprochen hast, mit, dass man nach der Aufnahme nochmal, hatten wir nochmal zusammengesessen oder ihr beide und nochmal kurz geredet. Das ist, glaube ich, die Magie des Aufnahmeknopfs. Ne?
Ist es.
Sobald er läuft, ist man eigentlich ein anderer Mensch.
Ja. Ne? Das beobachte ich aber auch nicht nur mit der Aufnahme, das beobachte ich auch, sag ich mal, wenn ich ein Interview für die Zeitung führe. Das heißt also, sobald man sagt, okay, so, jetzt hier so Schluss und dann setzt man sich gemeinsam nochmal irgendwie einfach, redet nochmal Smalltalk, da kommt dann so, da fällt dann irgendwas ab. Also da ist dann irgendwie was weg und dann kommen die Leute auch nochmal mit Sachen raus, die sie so vielleicht nicht erzählt hat.
Ja, trotzdem fand ich die Frau Frommholt sehr, sehr nahbar. Ist sie eigentlich Dr. Frommholt?
Ja, Dr. Frommholt.
Frau Dr. Frommholt.
Ja, also du musst dazu sagen, wir haben im Vorhinein besprochen, dass wir diesen Doktortitel nicht jetzt die ganze Zeit hervorholen.
Thematisieren.
Also, nein, sie hat natürlich promoviert. Und ja natürlich. Mhm.
Ich war unglaublich geschockt. Also, ja, was halt, okay, ich dramatisiere vielleicht, aber so, ich war schon, es hat mich den Kopf schütteln lassen, als sie gesagt hat, dass sie Shitstorm-Mails bekommt. Mhm. Also, oder dass Hass-Mails oder, da an dieser Stelle frage ich mich immer, warum? Warum muss so etwas sein?
Das sind dann diese kleinen Punkte, wo du dann doch wieder daran zweifelst, dass die Menschheit gestärkt aus sowas hervorgeht.
Ja, ne? Gut, das gab es auch vorher schon. Also, aber das ist jetzt auch wie sie ja selbst sagt, die Ärzte als die Guten, die sie sind, heimsucht, fand ich verrückt. Und dass sie hat ja auch erzählt, dass sie einen, die gar nicht mehr alleine liest, die Mails aus. Ich weiß nicht, aus Angst.
Selbstschutz,
ja. Das fand ich.
Ist auch vernünftig. Ich glaube, gerade zu Beginn, wenn du in so einen medialen Sandsturm gerätst und da prasseln dann halt auch mal Körner direkt ins Auge, da musst du aufpassen. Sonst
kriegst du eigentlich auch mal Hassmails?
Nein.
Gar nicht?
Nein, bisher nicht, nein.
Okay.
Also es gibt sowohl das eine als auch das andere. Ne? Es gibt, dass Leute sich bedanken und es gibt Leute, die sagen, also das Letzte, also was ich da an Arbeit leiste. In der Regel kann ich damit aber gut umgehen, weil ich dann doch sehr selbstreflektiert bin und das gut einschätzen und verarbeiten kann, was darüber kommt.
Ja. Ich meine, ich frage mich immer, was die Leute antreibt, die jemanden, der offensichtlich eine größere Kompetenz haben als sie, in die Parade fahren zu wollen, also ihn, sie aufzuklären zu wollen oder ihnen zu sagen, wie kannst du dies und das wagen, wie kannst du es wagen, dein Kind zu knebeln mit der Maske, ich werde dich verklagen, also huiuiui.
Ja, das ist wie, als wenn man sein Auto bei einem Automechaniker abgibt und dem erzählen will, was kaputt ist.
Ja.
Und wenn man es dann selber machen würde, dann würde dieses Auto wahrscheinlich
sofort explodieren in meinem Fall.
Sofort explodieren, in tausend Teile zerspringen. Aber manche Leute wollen sich das vielleicht nicht eingestehen. Ich kann dir nicht erklären, wo das herkommt. Dafür gibt es wahrscheinlich, damit könnte man 2, 3, 4, 5 Podcast-Folgen füllen, um dieser Sache mal auf den Grund zu gehen.
Wie fandest du es denn? Jetzt also so vom Gesprächsablauf und so?
Gut, also wir hatten das, also vom Verlauf her, Anfang war sehr fix und so. Ich war recht zufrieden mit der Struktur. Das heißt also, ich hatte das Gefühl, wir sind gut von einem Thema ans nächste gekommen.
Es hat tatsächlich zwischendurch gewirkt, als hättet ihr euch abgesprochen.
Ja, also, hatte ich auch, ja. Es gab so einige Momente, wo sie dann so Schlagwörter gesagt hat, wo ich genau wusste, da will ich gleich hin.
Ja.
Ach, ja, Mensch, Frau Frommholt. Ja. Also wir haben uns die Bälle zugespielt, meine Güte, da wäre Toni Kroos neidisch.
Ja. wobei man sagen muss, sie hat vorher die Frage nicht haben wollen, ne? Was auch
professionell.
Ja.
Das hängt dann natürlich auch mal so ein bisschen davon ab, was sie für einen Eindruck sie gewonnen hat. Ich weiß, sie hat auch was gehört von uns, bevor sie überhaupt zugesagt hat. Das heißt also, ihr war durchaus klar, mit was sie das etwa zu tun bekommt.
Ja.
Und sie hatte mir auch vermittelt, dass sie die Idee des Formates sehr gut findet und deswegen auch gekommen ist.
Das ist schön.
Ja.
Ja, das ist ja allgemein eigentlich unsere Sache. Wir haben jetzt bis jetzt noch keinem Fragen geschickt gehabt. Oder hast du die Fragen auch nicht geschickt, ne?
Kannst nur so ganz grob, worum es mal gehen, also so ein
Fahrplan.
Ein Fahrplan, worum es ungefähr gehen soll.
Mhm.
Ja. Und das habe ich mit ihr vorher ja auch besprochen. Ich glaube, das ist aber mal relativ wichtig, damit die Leute sich halbwegs wohlfühlen und
so eine Grundsicherheit bekommen.
Eine Grundsicherheit bekommen, genau. Wobei man sagen muss, das könnte man noch optimieren, indem man vielleicht auch nochmal eine Räumlichkeit variiert, ne? Also dass man halt sagt, wir können ja auch mal mit dem Podcast rausgehen, wir gehen zu den Leuten, ne? Also ja. Das heißt, da, wo sie sich am wohlsten fühlen und interviewen sie da. Vielleicht entstehen da einfach auch nochmal bessere Gespräche.
Genau, also man muss auch sagen, wir sitzen hier in einem sehr sterilen Raum.
Genau, das meine ich, deswegen.
Es ist wirklich nicht gemütlich.
Ja.
Null.
Ja.
Hier liegen meine Kabel liegen hier rum. Es geht aber halt.
Du hast echt hässliche Kabel.
Ich habe echt hässliche Kabel. naja, was soll's. Ja. Andererseits ist es halt so.
Und ich finde, es war ein sehr angenehmes Gespräch und sehr interessant. Und
was fandest du denn am interessantesten?
Ja, also sag ich mal, von Corona-Fakt her, dass es tatsächlich nachhaltig irreversible Verläufe geben kann, die sich halt in diesem Fatigue, also in diesem Erschöpfungssyndrom äußern und wo man halt heute sagen muss, man weiß nicht, ob das jemals wieder so wird, wie es mal war. Dieser Fakt ist hart. Also
das ist genau das Gleiche, was ich auch aus dem Gespräch als Knaller mitgenommen habe. Also nicht mal dieses nicht dieses Shitstorm, sondern das die Vorstellung daran, dass ein junger Mensch, wie sie sagt, die auf einmal aus dem Leben gerissen wird, weil sie an Corona erkrankt, und das stelle ich mir unglaublich schlimm vor, besonders gerade diesen Punkt, den sie angesprochen hat, dass man das seinen Nachbarn oder seinen Kollegen nicht so richtig vermitteln kann. Ne? Man sieht noch genauso aus, man hat zwar ein bisschen Corona, war hier und da vielleicht kurz in der Intensivstation, aber dass es danach halt eben nicht vorbei ist.
Oder vielleicht erst richtig losgeht, ne?
Ja.
Weil du dann erst merkst, okay, was...
Ja gut, nicht richtig losgeht, würde ich jetzt nicht sagen. Ich glaube, die Krankheit an sich ist schon schlimmer als das Syndrom.
Also meinst du nicht? Da wäre ich vorsichtig. Ja. Ja, weil selbst wenn du 2 Wochen im Koma liegst, was hart ist und was vielleicht auch lebensbedrohlich ist, wenn du danach aufwachst und denkst, du wirst wieder voll gesund und dann aber so enttäuscht wirst, dass du sozusagen dann da sitzen musst und feststellst, ey, ich habe vor einer halben Stunde ein Brot reingepackt. Oder ich habe vor 2 Tagen ein Brot in den Backofen gepackt und nach 2 Tagen fällt dir erst auf, dass der Backofen noch an ist. Also das sind so diese Dinge, ne, dass du halt, wie sie sagt ja auch, diese Radiologin, die ihre Arbeit nicht mehr machen konnte, die nicht mehr fähig war, Dinge zu unterscheiden. Also elementare im Alltag, Dinge, die dich im Alltag beschäftigen, du nicht mehr leisten kannst.
Die dich ausmachen
vielleicht. Genau, das ist... Wenn du merkst, dass du das vielleicht nie wieder so leisten kannst, wie du es mal konntest, ist das ja im Prinzip so ein nachhaltiger Einschnitt in deinem Leben, dass da so eine 2 Wochen Koma wahrscheinlich nicht so schlimm sind wie das.
Das stimmt, da hast du einen guten Punkt. Darf ich noch eine Sache sagen?
Du bist total, also eingeladen, noch Kritik zu üben. Ich weiß nicht,
kann ja nee, das. Keine Kritik. Ich habe keine Kritik. Also ich fand, du warst zwischendurch ein bisschen aufgeregt hier und da vielleicht. Oder man hat ja zwischendurch auch angemerkt, dass sehr viele schwierige Worte waren, die du erstmal verarbeiten musstest.
Bei irreversibel war ich sehr vorsichtig.
Meine Güte, was hat sie für einen Tag, ne?
Ich dachte, das hört auch gar nicht mehr auf.
Ich habe auch gedacht, sie hat dann gesagt, und dann habe ich das gemacht und dann habe ich hier nochmal eine Leiterrunde gemacht, dann haben wir hier nochmal teambildende Maßnahme gehabt, dann habe ich Mails beantwortet, dann war dies und das. Ach, und nebenbei habe ich übrigens noch den Twitter-Kanal von Frau Schwesig befüllt. Hui.
Jo.
Ich bin völlig fertig.
Ich dachte, ich habe einen schweren Tag.
Wirklich.
Ja.
Ich sitze den ganzen Tag im Schreibtischstuhl, schneide Podcasts oder Videos oder mache sonst irgendwas und bin abends völlig am Ende.
Ja.
Aber wow.
Ja. Aber
Sie hat Bock drauf.
Genau, das ist nicht, und das geht's nicht. Mhm. Also das glaube ich auch nochmal festzustellen. Ne? Sie macht das aus Leidenschaft und das ist ganz wichtig, damit man das so leisten kann, glaube ich.
Mhm.
Okay, Benni, wir ziehen den Anker ein und verabschieden uns mit einem kräftigen Ahoi.
Ahoi!